die Blütezeit der Freimaurer in Österreich. Erzählt von dem Kulturwissenschaftler Christian Rapp.
In den 1780er Jahren hatte die Freimaurerei in Österreich ihre erste große Blütezeit. Das hängt mit Joseph II. Und seinem Regierungsantritt zusammen. Nämlich noch vorher, also in der Zeit Maria Theresias, war es für einen Freimaurer nicht ganz leicht, sich öffentlich dazu zu bekennen. Maria Theresia selbst hatte ein durchaus gespaltenes Verhältnis zu den Freimaurern. Zum einen ist ihr eigener Ehemann Franz Stephan von Lothringen einmal einer Loge beigetreten. Allerdings noch bevor die beiden verheiratet gewesen sind. Ihr Schwiegersohn, einer ihrer Lieblingsschwiegersöhne, Albert von Sachsen-Teschen, Gründer der Albertiner, war Freimaurer. Auf der anderen Seite war es ihr immer sehr unangenehm, dass vor allem viele Hocharistokraten unter den Freimaurern in den Logen tätig gewesen sind. Und sie hat immer auch den Verdacht gehabt, dass möglicherweise diese Freimaurer mit dem Friedrich von Preußen, ihrem Erzfeind, zu tun haben könnten, denn der war ja ein bekennender Freimaurer. Mit Joseph II. Aber ändert sich das und die österreichische Freimaurerei war in der Zeit sehr aufklärerisch und sehr modern gesinnt. Erst im Jahre 1789 mit dem Ausbruch der Französischen Revolution wurde es dann zunehmend enger. Man hatte Sorge, dass das, was in Paris ist, sich auch in anderen Städten tun könnte, auch in Wien. Und man hatte seitens der Obrigkeit nun immer strengere Regeln und immer genauere Blicke auf diese Freimaurer geworfen. Aber auch die Freimaurer selbst sind zunehmend verunsichert gewesen und es gab nicht wenige aus ihren Reihen, die zur Gegenseite übergelaufen sind und die sich öffentlich auch als Verräter betätigt haben und dann vieles ausgeplaudert haben oder selbst Verschwörungstheorien geschürt haben, dass möglicherweise tatsächlich die Freimaurer eine Rolle spielen könnten bei den Revolutionen, revolutionären Bewegungen in Europa. Wolfgang Amadeus Mozart war 1784 in eine Loge aufgenommen worden und er war so begeistert, dass er sogar seinen Vater dazu brachte, Freimaurer zu werden und Joseph Haydn auch eingeführt hat in die Freimaurerei. Wie bei vielen lässt das Engagement in den Jahren danach ein bisschen nach, also in den 1780er Jahren hört man dann relativ wenig Freimaurerisches von ihm, aber gegen Ende seines Lebens, 1790-91 etwa, beschäftigt er sich dann noch einmal recht intensiv mit der Freimaurerei. Man weiß heute, was Mozart in den Logen gehört hat und was ihn auch interessiert hat. Unter anderem haben sich die Freimaurer dieser Zeit sehr stark mit ihren möglichen Vorläufern in der Antike unter den alten Ägyptern beschäftigt. Und eine Erkenntnis war die, dass die Welt eigentlich seit ältester Zeit immer auch zwei Religionen gleichzeitig gepflegt hat. Das eine, eine Volksreligion quasi, die gekennzeichnet ist von großen Festen und Prozessionen und wichtigen, schönen Gebäuden und Weihrauch und so weiter. Und die andere, eine Vernunftreligion, die es auch immer parallel gegeben hat, in die aber immer nur ein kleiner Teil der Menschheit eingeweiht werden konnte, nämlich jene, die vorher Prüfungen über sich ergehen haben lassen, die sich haben heranführen lassen zu einem reiferen Leben und zu einem vernünftigen Wesen. Und diese Idee ist nicht zufällig auch ein Thema und das eigentliche zentrale Thema in der Zauberflöte. Es gibt sozusagen die Volksreligion, verkörpert durch das Reich der Königin der Nacht, und es gibt auf der anderen Seite diese Vernunftsphäre, verkörpert durch das Reich des Sarastro. Das Interessante ist aber, dass bei Mozart bekanntlich Pamina und Tamino beide aufgenommen werden, also beide Geschlechter Zutritt haben zu dieser Vernunftreligion. Das trifft sich mit etwas, was Mozart offenbar am Ende seines Lebens vorgehabt hat, nämlich eine eigene Loge zu gründen, die er La Grotta genannt hätte. Und in diese Loge, da gibt es Indizien dafür aus seinen Briefen, hätte er Frauen und Männer beide aufgenommen.